Mensch, ist doch ja nicht so schlimm, dann mach doch was Neues. Nee, das ist durch völliger Schwachsinn, weil, ich meine, das hören wir ja eh die ganze Zeit, was wir denn sonst noch als normalen Job machen.
Hey und herzlich willkommen zu drei Fragen von Elvis, meinem Podcast und inneren Kompass, den mir mein damals sechsjähriger Sohn Elvis schenkte, als er mir diese drei Fragen eines Morgens unangekündigt auf einen Zettel schrieb.
Das machst du gerne. Was kannst du gut und was findest du cool?
Es ist kaum zu glauben, aber wir sind mittlerweile schon bei der 13. Folge dieses Podcasts angekommen. Und ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken fürs Zuhören und euer sehr persönliches Feedback, was mich zu jeder einzelnen Folge erreicht und mir ganz viel Mut und Rückenwind gibt, dieses Format weiterzudenken und weiterzuentwickeln. Vielen Dank dafür. Vermutlich standen wir alle in den vergangenen Monaten immer mal wieder vor der Frage, wie es denn nun weitergehen kann. Beruflich, persönlich und auch als Gesellschaft in einer Zeit, die uns wie keine andere zuvor mit Veränderungen, Wandel, Sorge und Selbstreflexion konfrontiert. Wie kann es in diesen Zeiten gelingen, unseren ganz individuellen sowie den Bedürfnissen unseres Berufszweiges oder unserer Familien Gehör zu verschaffen und auch in Momenten der Hilflosigkeit Zuversicht, Mut und Hoffnung zu schenken, aber auch von außen anzunehmen. Benny Glass ist solo-selbstständiger Musiker, junger Familienvater und ein guter Freund, mit dem ich in der heutigen Episode ohne feste Agenda und ohne Anspruch auf Vollständigkeit, aber mit viel Herz über das Leben in Zeiten von Corona sprechen darf. Berlin, Münster. Die Achse steht, die Standleitung, die wir seit einigen Jahren betreiben. Mein Freund Benny Glass in Berlin, ich, Jan Löchel, in Münster. Mit keinem Menschen telefoniere ich so oft. Seit 5 Jahren, nämlich so lange kennen wir uns. Und wir sind remote miteinander verbunden für diesen Podcast. Drei Fragen von Elvis und wir müssen jetzt gleich einmal klatschen, lieber Benny,
ja,
damit wir den Ton übertragen können. Ich bin heute der Schlagzeuger, ich zähle ein, wir klatschen auf 4. Ist das in Ordnung?
Ausnahmsweise. Aber gut. Wirklich nur ausnahmsweise, lieber Jan.
Nee, das weiß ich sehr zu schätzen, mein Liebster. Gut. 1, 2, 3, 4.
Gut, das hat leicht geflammt.
Ja, es war Gruft auf eine Art. Lieber Benny.
Jan.
Du sitzt in Berlin, ich bin in Münster.
Genau.
Mein Freund Benny Glass und ich kennen uns seit 5 Jahren. Wir kennen uns von Bühnen, von Studioproduktionen, von Touren, wo ich als Vorgruppe mitgefahren bin, von der Band, in der du gespielt hast und wir dann zusammen von Ort zu Ort fuhren und stundenlang Gespräche führen konnten. Wir haben zusammen Bands aufgebaut und seit einiger Zeit telefonieren wir nur noch, in Anführungsstrichen. Wir hören uns zu, du bist ein toller Zuhörer. Weil in diesem Jahr 2020 das mit dem Zusammenmusizieren aus verschiedenen Gründen schwierig wurde. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo Benny.
Ich freue mich auch sehr und ich möchte das Kompliment des Zuhörers, was ein sehr großes Kompliment ist, weil ich auch berühmt bin dafür, dass ich ein sehr guter Vielsprecher bin. Deswegen freut mich, dass ich auch dieses Kompliment kann ich dir natürlich nur zurückgeben. Es geht mir natürlich genauso. Sonst würde dieser Austausch ja auch gar nicht so stattfinden.
Ja, ich lerne bei diesem Podcast auch noch nicht zu viel zu reden und jedes Mal, wenn ich es mir hinterher anhöre, denke ich, Jan, bitte, du musst noch viel lernen. Auch heute wieder. Ich freue mich total, dass wir sprechen können, weil wir haben viel telefoniert im letzten halben Jahr, seit der erste Lockdown so über uns hereinbrach. Und wir haben uns ausgetauscht. Hashtag Alarmstufe Rot, Hashtag ohne uns wird's still. Wie geht's dir, Benny? Wie ist dieses Jahr 2020? Wie lebst du gerade? Und was haben die letzten Monate mit dir gemacht?
Jetzt gerade im Moment, wo ich hier sitze und so, ist auf meinem Sofa ist eigentlich alles gut. Es ist auf jeden Fall, das möchte ich gleich vorneweg sagen, es ist eine ganz krasse Berg- und Talfahrt, finde ich. So, was hier stattfindet. Ich bin hier total involviert und gerne, was ich auch schon davor neben Musiker sein war, Familienvater und Hausmann. Mhm. Und mache das gern und freue mich sehr an meiner Familie und an meinen Kindern. Das mache ich total gern. Ich konnte auch musikalisch oder als Musiker super aktiv sein, streckenweise in den letzten Monaten, und habe, finde ich, sehr erfüllende und coole Sachen entwickelt, gemacht, teilgenommen, wie auch immer. Ja. Aber es gab natürlich auch gerade während des ersten Lockdowns diese extremen Täler für mich, so, also einfach so, ne? Also das ist, wäre jetzt gelogen, das zu sagen. Ich glaube, es gibt beides. Ich glaube, es bietet die Chance tatsächlich für neue Ideen auch. Ich finde es blöd. Ich finde es eine blöde Idee zu sagen, es ist eine Chance für was, jetzt mal was Neues zu machen. Das ist ja das, was man dann so oft hört. Ach so, Mensch, doch ja nicht so schlimm, dann mach doch was Neues. Nee, das ist durch völliger Schwachsinn, weil
ich meine,
wir sind ja, ich meine, das hören wir ja eh die ganze Zeit, was wir denn sonst noch als normalen Job machen. Das meine ich aber nicht, sondern ich meine tatsächlich einfach, ja, also ich finde, man kann schon auch solche Ausnahmezustände als Chance begreifen, für sich und in seinem Umfeld und in seinem Job und in sich selber nach Neuem zu suchen und kreativ zu sein. Weil das sind wir ja eh die ganze Zeit so. Und es ist ja unser Job so. Und letztendlich ist ja alles irgendwie eine Reaktion auf irgendwas, was von außen oft kommt, auf einen zu. So, deswegen finde ich, das ist auf jeden Fall ein Bestandteil, den ich auch durchlebe und durchlebt habe. In dieser ganzen irren Phase, die letztendlich ja ab März begann mit der Pandemie. Und ich habe aber auch einfach wirklich die, also einfach also am eigenen Leib psychisch einfach die Täler einfach erlebt, dass man einfach so, das muss ich auch sagen. Also es hat sich bei mir ich habe schon lange, ist mein Indikator für Unstabilität oder Instabilität bei mir oder im Umfeld ist schon lange bei mir mein Ohr oder in meinem Fall mein Ohr, weil ich ja taub auf einem bin. Das heißt, dass ich da, sobald, oder wenn es einfach wirklich nicht gut wird, ich spüre, okay, da kommt ein Tinnitus, ich habe das Gefühl, Frequenzen brechen weg. Es ist einfach kurz gesagt Tinnitus, Schwindel. Sind so diese klassischen Dinge. Und es hat sich jetzt, das habe ich auch schon länger, und das hat sich aber nach diesen vielen, vielen Jahren, letzten Jahren der Arbeit und der Anstrengung in diesem krassen Job auch und den Unsicherheiten, hat sich das irgendwie so gegen Ende des Jahres zugespitzt und wurde dann so, ja, Anfang des Jahres auch stärker. Das heißt, ich bin schon vor dem Lockdown eigentlich schon so, war ich schon relativ, ja, am Limit eigentlich auch, streckenweise. Das heißt, ich bin schon in den Lockdown irgendwie rein. Und das endete dann letztendlich, natürlich, wie viele das kennen, diese Zweifel, was geht, was passiert weiter, keine Vision mehr, Perspektivenlosigkeit. Das endete, oder das mündete bei mir dann relativ, ja, schnell, dann tatsächlich in so Panik, in so einer Panikattacke, in einem Zustand, der sich auf mich und meinen Körper ausgelebt hat und ausgewirkt hat, das ich so bisher nicht kannte. So. Das ist die Dark Side auf jeden Fall, ja.
Ich kenne dich ja als sehr feinfühligen Menschen, auch schon vor Corona, vor der Pandemie. Ich kenne dich aus Projekten, in die du dich natürlich immer mit viel Herzblut einbringst. Und wir wissen beide, was das bedeutet. Das ist natürlich auch immer, wir uns natürlich in einem Feld bewegen, was von, glaube ich, auch ohne Pandemie von genügend Tälern und Aufs und Ups so gekennzeichnet ist, weil es einfach so individuell ist. Ne? Also es ist einfach nicht zu sagen, okay, du bist jetzt Schlagzeuger und du bist auf Tour und es geht dir gut, wenn du ganz viel zu tun hast, und es geht dir nicht so gut, wenn du nicht so viel zu tun hast, sondern ich glaube, es ist ganz schwer, da so dieses, das von außen und auch für sich selber irgendwie klar zu kriegen, wie da in sich hineinzufühlen. Inwiefern hat denn zu diesen Ups und Downs ganz unmittelbar die Pandemie beigetragen oder die Situation, in der du jetzt bist? Du hast, oder magst du mal kurz erzählen, wie hattest du das Jahr geplant und wie ist es dann jetzt auch beruflich gekommen?
Also ich habe das Jahr so gar nicht geplant. Ich habe im Prinzip indirekt geplant, dass ich tatsächlich Ende des letzten Jahres, also 2019, und Anfang 2020 aus zwei meiner Hauptprojekte eigentlich ausgestiegen bin, die mich einfach oder uns, unsere Familie, ernährt haben. Mhm. Genau deshalb, weil das, was du gerade sagst, so, das ist so, unser Job ist so eine schwierige Mischung aus Mensch und Business. Und es wird letztendlich, oder ich empfinde das, das ist wahrscheinlich auch super subjektiv, aber ich habe das immer so empfunden oder empfinde es immer sehr stark, dass ich ganz, ganz viel von mir geben muss. Auch als Persönlichkeit. Sowohl, indem ich irgendwie viel Quatsch mache und auffall und da irgendwie lustig bin, um den Laden zusammenzuhalten, aber auch in der Musik so, dass ich viel Emotionalität in die Musik reinbringen muss. Und ich habe einfach das irgendwann nicht mehr unterscheiden können für mich. Was ist jetzt irgendwie Mensch, Emotion, was ist Business? Und habe das irgendwie aber auch, glaube ich, einfach im Voraus vielleicht einfach nicht klar genug geregelt.
Ja, ich glaube, das ist so wirklich von Mensch zu Mensch verschieden. Also dieser Satz, genau. Das musst du jetzt trennen. Das geht nicht, das ist Quatsch. Also wenn du, es gibt vielleicht so ganz rationale Menschen, die vielleicht so ein bisschen mehr über Excel-Tabellen im übertragenen Sinne auch funktionieren. Das ist gut, das ist okay, aber das ist einfach nicht anwendbar als Schablone auf das auf den Beruf des Kulturschaffenden. Weil, wie du schon sagtest, man hat ja irgendwie so auch seine Rolle. Ich kenne dich ja so, du bist natürlich dann auch immer so ein bisschen wenn man auf Tour ist, dann bist du immer so ein bisschen wie früher bei der Klassenfahrt, so ein bisschen...
Der Clown.
Ja, wenn ich jetzt gesagt hätte, das soll auf gar keinen Fall nicht, der Hofnarr.
Ja, genau.
Nein, das bringt es natürlich da unheimlich viel Freude rein. Und natürlich die Leute, die das tun, haben, ja, wenn ich das so sagen darf, ja auch immer noch eine andere Seite.
Ja, total. Also ich glaube einfach grundsätzlich, einfach wenn du sehr emotional bist und diese Emotionalität lebst, dann bietest du natürlich unfassbar viel Angriffsfläche, ne? Also so, ja. und egal in welche Richtung. Und ich glaube, dass du einerseits auch zum Beispiel, ja, so ganz einfach, wenn man das Gefühl hat, ja, man gibt irgendwie total viel von sich selbst als Mensch und man, ich mache das wirklich hypothetisch, man kriegt jetzt Monetät in dem Job den Gegenwert nicht, dass man sich fragt, hä, warum? Ich habe doch jetzt irgendwie alles, ich habe mich doch so verausgabt menschlich auch so. Es kann doch gar nicht sein, dass wir jetzt und das ist glaube ich schon was du vorhin ansprachst. Ich glaube schon, dass das funktionieren kann, dass man da rationaler mit umgeht. Das glaube ich schon, dass man so im Voraus sagt, ey, unter den und den Umständen mache ich das. Dass es nachher sowieso immer zum Großteil um die soziale Kompetenz geht, wenn du so viel Zeit mit Menschen unterwegs bist, im Bus, im auf der Bühne, im Backstage. Das ist klar, aber ich glaube, wenn man im Voraus bestimmte Sachen ganz klar irgendwie klärt, dass dann vielleicht solche Momente gar nicht auftreten, weil dann einfach diese Unsicherheiten gar nicht da sind und auch diese Unzufriedenheiten so. Man macht es dann ja auch oft gar nicht irgendwie, man ist dann ja eigentlich oft unzufrieden mit sich selbst, weil man selber einfach sagt, ey, scheiße, ich habe mich jetzt wieder drauf eingelassen, für viel zu wenig zu arbeiten, statt das zu sagen. Und dann bringst du diese Emotionalität da rein und das ist, glaube ich, einfach die Problematik. Und ich denke schon, dass man das schon trennen kann. Also ich glaube, wir hatten da neulich drüber gesprochen, also unsere Freundin oder meine Freundin Lisa Bassange, die war ja eben in L.A. und hat mit Larry Klein und Vinnie Colaiuta, für alle Musiker, sind das die Begriffe, sind die größten Studio-Heroes irgendwie, durfte die eine Platte aufnehmen. Und das ist alles ganz klar geregelt so. Da ist die Aufgabe eines Schlagzeugers Schlagzeug spielen, da ist die Aufgabe eines Produzenten zu produzieren. Und das liegt vielleicht auch an mir selbst. Ich habe dann so eine Erwartungshaltung.
Aber erklär das vielleicht nochmal ganz kurz, weil ich glaube, das ist nicht so ganz selbstverständlich. Was macht ein Produzent dann im Studio?
Na, in dem Fall, also das war irgendwie cool, ich kann das jetzt mal einfach so wiedergeben, wie mir das die Lisa erzählt hat. So. In dem Fall war Larry Klein eben der Produzent, ein total bekannter Produzent aus Los Angeles, der auch Bass spielt, der unter anderem mit der berühmten Sängerin Joni Mitchell verheiratet war und viele große Platten produziert hat. Das war der Produzent, mit dem hatte sie sich im Voraus irgendwie auseinandergesetzt, dem hat sie das Material geschickt an Songs und letztendlich hat in dem Fall, in diesem klassischen Fall dieses Produzenten, hat der die Aufgabe gehabt, einfach aus den Songs das für ihn Bestmögliche rauszuholen. Das heißt, er hat sich das irgendwie überlegt, hat sich da was vorgestellt und ist dann zu jedem Musiker, hat den irgendwie Sheets ausgeteilt, wenn es welche gab, wenn nicht, hat den ganz explizit gesagt, was sie spielen sollen. Das haben die dann einmal gespielt, dann ist er hin, hat Verbesserungsvorschläge gemacht, dann haben die es gespielt und dann war der Take fertig. Die Aufnahme war dann fertig, so. Dann hat die Lisa nochmal drüber gesungen und fertig. Und das ist eine sehr professionelle, aber irgendwie auch rationale und unemotionale Herangehensweise, in der du ja aber trotzdem nachher als Musiker selber dann deine Emotionalität noch reinbringen kannst. Und ich sage jetzt nicht, dass ich das immer so will. Ich finde es ja auch schön, kreativ teilzunehmen. Es ist sehr unkreativ letztendlich, ne? Oder so, ne? Aber ich rede subjektiv. Ich für mich habe einfach oft diese Schwierigkeit erlebt in den letzten, auch jetzt schon 20 Jahren, in dem Geschäft, wo ich auch wirklich die Chance hatte, mit echt unfassbar coolen Leuten zu arbeiten, auch berühmten Leuten und so weiter, dass ich echt immer zu viel Erwartungshaltung, glaube ich, an mich selbst und an meinen Output gegeben habe. So. Und dann wirst du nachher automatisch irgendwie, also, oder ich, wenn man so sensibel ist, wie du es erwähnt hast, wie du es ja auch bist, deswegen haben wir auch dieses tolle Verhältnis, auch natürlich an seine Grenzen kommt. Und deswegen, ja, um auf die ganz ursprüngliche Frage zu kommen, die du vorhin mir stelltest, klar, natürlich hat so jemand auch Täler, so, ne? Aber ich muss sagen, diese Täler, muss ich jetzt wirklich sagen, bis zu diesem, ja, oder bis kurz vor dem Lockdown, bis Ende des Jahres nie so als extreme Täler empfunden. Ich habe gemerkt, wenn ich überarbeitet war oder wenn es zu viel war oder ich einfach überfordert auch war und so weiter. Und dann kam mal so Schwindel. Ich hatte schon einmal auch einen Hörsturz und so weiter vor 15 Jahren. So, da ging es so ein bisschen los. Aber das war alles nie so, dass ich jetzt wirklich da von krassen, emotionalen, düsteren Tälern sprechen konnte. Ich habe, wie du vorhin selber sagtest, ich halte mich einfach grundsätzlich lieber auf der sonnigen Seite des Lebens auf. Und das wird auch immer so sein und das ist auch meine Mentalität und das ist auch das, was mich antreibt. Das ist auch gut so, aber ich habe, ich kam einfach in diese Pandemie reingeschlittert schon mit einem, letztendlich hatte ich eigentlich dieses neudeutsche Burnout schon, damit kam ich eigentlich schon an. Es war einfach so viel, ich habe so viele Jahre getourt, die letzten 7 Jahre habe ich viel getourt, viel gearbeitet, immer diese Unsicherheit gespürt, auch monetär, aber auch eben, wie ich sagte, in dem Business selber, habe irgendwie diese Familie irgendwie noch gegründet in der Zeit und ich war einfach letztes Jahr eher an dem Punkt, wo es schon irgendwie so war, boah, okay, krass. Und das gepaart dann eben mit dieser Pandemie, wo ich aber schon wieder auf so einem, da war ich schon wieder in so einem Moment drin, wo ich dachte, das ist cool, es entsteht Neues, es wird spannend, nachdem ich bei diesen 2 anderen Kapellen ausgestiegen bin. Aber dann kam diese Pandemie und dann, genau, das ist eben das, was ich eben sagte, dann mündete das alles in dem tatsächlich negativen Extrem auch, nämlich in diesen, was ich nie dachte, dass mir sowas passiert, weil ich wirklich einfach immer, ich habe vielen Freunden, ich weiß, dass viele Musiker sind sensibel und das ist eine häufige Krankheit bei Musikern und ich habe sehr gute, extrem geniale Musikerfreunde, die das alle durchleben mussten und hatten und oder haben. Und ich selber war eigentlich immer so das Ohr für die oder bin immer noch das Ohr für die und habe irgendwie, glaube ich, nicht so damit gerechnet, dass mich das erwischt. Und
ja, aber das ist es ja gerade, ne? Also ich glaube, das ist eben, du beobachtest es bei Freunden, kannst es verstehen, denkst manchmal aber auch, hör mal, also jetzt, das wird schon wieder. Und es ist halt, also die eigenen Bedürfnisse, glaube ich, nicht richtig definieren zu können. Zum einen für sich selber und sie nach außen zu kommunizieren, um dann vielleicht auch andere nicht auf die zur Last zu fallen, weil man ja eben auch in seiner Rolle des Sonnenscheins so ein bisschen drin ist. Ist es etwas, was gerade jetzt in dieser Zeit, wo alles so ein bisschen stillsteht, ich versuche so ein bisschen dahin zu kommen und ich finde, es ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil was uns eben unterscheidet, ist, dass ich quasi in meinem Studio auch während der Pandemie weiter sitzen konnte und weiter Sachen machen konnte. Ich habe gemerkt, dass ich viel mehr Dinge hinterfragt habe und für mich eben nicht mehr so ganz klar war, machst du das jetzt so weiter und ist das noch so dein Weg? Daher ja auch der Podcast, die 3 Fragen von Elvis. Was machst du gerne? Was kannst du gut und was findest du cool? Also wirklich nochmal zu gucken, so, warte mal, nur weil das läuft, ist das jetzt so mein Ticket, das immer so weiterzumachen? Und eben ich aber in der Situation war, dass ich weiterarbeiten konnte und ich hier so ein bisschen in der Provinz sitze und mir das natürlich angucke, mir versuche mein Bild zu machen. Ich war aber zum Beispiel nicht bei den Demos in Berlin oder in Hamburg zur Alarmstufe Rot. Du warst dort. Wie empfindest du denn jetzt gerade so allgemein die KünstlerInnen-Situation, wie du sie so wahrnimmst? In Berlin jetzt beispielsweise oder in deinem Umfeld?
Ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast und das, was dein Podcast ja auch diese drei Fragen vom Elvis bedeuten, das geht sicherlich vielen Künstlern und Kulturschaffenden so. Und das muss ich sagen, ist bei mir auf jeden Fall auch so. Man wurde natürlich so ein bisschen gezwungenermaßen, wurde so ein bisschen so ein Reset-Knopf gedrückt. Und ich finde, das ist das, was ich eingangs auch meinte, so, das war auch total, total geil. Also weil ich einfach, wie gesagt, ich habe, das ging schon vor der Pandemie los, dass sich neue Dinge formiert haben. Aber ich konnte schon auch, zum Beispiel eine Sache, die ich so als Grundidee immer wieder im Kopf hatte, konnte ich tatsächlich so ab, nachdem das wirklich Hardcore vorbei war, so ab, jetzt geht's ja gerade wieder los, aber nachdem diese erste krasse Welle erstmal vorbei war und sich das so langsam ein bisschen wieder beruhigt hatte im August, konnte ich zum Beispiel auch an was ganz Neuem ansetzen, was ich mir überlegt hatte, schon über längere Zeit, habe das ausgearbeitet, bin da auch irgendwie weit gekommen und letztendlich jetzt wieder gerade gestoppt worden, blöderweise.
Ja.
Also insofern, ich glaube schon, dass es viele, oder ich hoffe, dass es viele dazu bewegen konnte, auch wieder so ein bisschen zu dieser inneren und eigenen Basis zurückzukehren und von dort aus vielleicht einfach auch kreativ nochmal neu zu denken. Das hat bei mir definitiv funktioniert und ich hoffe, für viele andere ist oder war das auch so. Andererseits ist aber auch, glaube ich, dieses Tief, was ich auch erleben musste, das war letztendlich, muss ich einfach sagen, ich habe eigentlich ab von 8. März bis August eigentlich musikalisch habe ich vielleicht 4-5 Mal Stöcke in der Hand gehabt und hatte sonst aber einfach auch überhaupt gar keine Zeit und auch gar keine Energie, da was zu machen. Ich glaube, und hatte da eben dieses extreme, ja, eigentlich auch ein Tief irgendwie, ein Tal, das ich jetzt gar nicht so leben konnte, weil ich mit den Kindern natürlich trotzdem gucken musste, die Laune oben zu halten. Aber ich kann mir gut vorstellen, das ist es, ne? Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass andere Leute in dieses Loch gefallen sind und dann nicht mehr so leicht rauskommen. Ich hatte dir das auch schon gesagt, so, mir geht's gut. Und ich bin ein glücklicher Mensch grundsätzlich und kann so Glück von so einer Familie und das Kleine sehr, sehr schätzen. Das ist für mich eh irgendwie so das Hauptcredo meines Lebens, sozusagen das einfach die Wertigkeit des Kleinen irgendwie zu schätzen. Ich glaube, das hilft grundsätzlich in allem, auch in allen Beziehungen. Das ist auch was meine Frau und mich total eint. Aber ich kann trotzdem nicht leugnen, dass dieser, ich nenne es mal düstere Begleiter, trotzdem auch noch mitschwingt. Das ist dann eher bei mir komischerweise, es war auch diese Panikattacken, die ich hatte. Es war immer nachts. Ja. Eigentlich immer in Momenten, wo ich eher Ruhe war. So, wo dann, das merke ich. Also ich schlafe einfach wirklich sehr schlecht. Ich habe immer wieder kommen diese Ohrgeräusche, diese Extremen, die ich ja wirklich am Anfang über Monate eigentlich oder Wochen hatte. Ich kann Anflüge von diesen Panikattacken, keine Ahnung, Druck auf der Brust, das Gefühl, dass man nicht mehr atmen kann, kribbelige Hände, Schwindel, das kann ich auch immer wieder auch spüren. Also es ist schon da, das begleitet einen schon. Was aber halt jetzt ganz gut ist, ich kann es deuten. So, also ich weiß, was es ist so. Es ist so diese, das weißt du, wenn man so das erste Mal sowas hat, ich weiß nicht, ob du sowas auch schon mal hattest, du bist ja auch so ein sehr sensitiver und sensibler Mensch, so, ich weiß nicht, ob du es auch schon mal hattest.
Nein, also in der Intensität mit Sicherheit nicht. Also ich kenne Schlaflosigkeit, kenne es sogar sehr gut und habe das auch wirklich im letzten halben Jahr. Ich kenne diese Gedankenschleifen, die dann kommen ich kenne dieses Gefühl von, wenn es aus dem Nichts kommt und man denkt so, hey, warte mal, ist doch eigentlich alles irgendwie cool, warum werde ich unruhig, warum bin ich so getrieben, was ist los, ich will es nicht immer direkt Angst nennen, weil ich eben weiß, dass es bei anderen noch deutlichere, viel, viel deutlichere und extremere Ausprägungen hat. Aber ich sag mal so, ich reagiere auf diese Schwingungen relativ sensibel. Und die sind natürlich, da hat, und deshalb finde ich, hat man eben auch bei den Kindern ganz klar gemerkt, auch wenn man halt, wir hier auf dem Land, die Möglichkeit hatten, viel rauszugehen, viel Zeit miteinander verbracht haben und ich auch sehr gespannt bin, wie wir da mal drüber reden werden, glaube ich, wir haben da letztens noch drüber gesprochen mit einer Erzieherin im Kindergarten, die halt auch sagte, ey, das Ganze, was zum Beispiel auch jetzt, und ich will jetzt nicht abschweifen, aber nur ganz kurz, die die Wahlen in den USA mit sich gebracht haben, an Spannung, das haben auch die Kinder aufgenommen. So dieses, was ist denn da eigentlich los? Und ja, ich glaube, das ist etwas, was KünstlerInnen sehr, sehr eigen ist, da natürlich sehr sensibel drauf zu reagieren. Ich weiß, und ich danke dir natürlich auch für dein offenes Wort, ich weiß, dass du insgesamt mit der Situation offen umgehst und es gibt ja immer die zwei Seiten, oder was heißt die zwei Seiten, es gibt noch mehr Seiten, aber es hat natürlich auch immer diese finanzielle Komponente. Also dieses, wie geht es finanziell weiter und wie geht es mit meiner Leidenschaft, Musiker sein, Künstler sein, Ideen haben können, dürfen, ausleben. Wie geht das weiter? Vielleicht ganz kurz auch nochmal zu der finanziellen Seite. Wie magst du dazu erzählen, wie sich das bei dir so dargestellt hat?
Ja, total gerne. Total gerne. Ich möchte nur kurz noch eins einwerfen. Ich glaube, das zum Beispiel, nur kurz, weil das irgendwie ein guter Trigger vorhin kurz war, aber dann komme ich sofort darauf zurück. Ich glaube, dass meine Kinder eine gute Zeit hatten während dem Lockdown, ja. Weil ich super, ich habe einfach, also ich hatte auch, das klingt jetzt alles hier so krass dark, aber ich hatte auch, wie gesagt, ich bin eigentlich ein Sonnenmensch und ein fröhlicher Mensch, das ist nur auch eine Seite, aber wir haben mit den Kindern einfach, ich meine, so viel Zeit habe ich einfach nie mit denen verbracht.
Absolut, genau, total.
Und ich verbringe, und du weißt, ich verbringe viel Zeit mit den Kindern, aber selbst ich habe so viel Zeit mit den Kindern nicht verbracht. Man musste ultra kreativ sein, weißt du, wir haben einfach, keine Ahnung, gerade in der Stadt, du hast ja einfach so, die Spielplätze waren zu. Wir haben dann halt, keine Ahnung, wenn wir zum Beispiel so, wir haben dann irgendwie Rutschen gesucht. Wo kannst du rutschen? Weißt du, irgendwelche Mauern, so Zeug. Wir haben super viel Fahrradtouren gemacht, wir haben tatsächlich viel gesungen zu Hause, wir haben voll viel getanzt, wir haben Spaß. Also das hat schon, ich glaube, die Kinder werden das auf jeden Fall mitnehmen und ich bin auch gespannt, wie du schon vorhin meintest, wie es wird in 10, 15 Jahren, wenn die groß sind, wie wir darüber sprechen werden. Aber ich habe den Eindruck, meine Kinder, die Kleine ist leicht, weil die so gern mit anderen Leuten zusammen ist, aber mein Sohn, ich glaube, die haben das einfach alles als echt nur eine gute Zeit, die sehr intensiv nochmal Family zu Hause, also zumindest mit dem Vater, weil meine Frau war zu der Zeit ja mit ihrem Examen beschäftigt, konnte nicht so viel da sein, empfinden. Das ist der eine Gedanke. Aber jetzt komme ich gerne zurück zu der monetären Frage. Klar, also ich habe natürlich, wie alle auch, Gigs gehabt, die weggebrochen sind. Ich habe stand natürlich auch da, wie man natürlich als Musiker immer wieder dasteht, wenn man auch irgendwie Entscheidungen trifft, so wie geht's weiter. Wusste natürlich nicht, was ich jetzt monetär mache. Meine Frau zu der Zeit noch nicht. Jetzt ist sie im praktischen Jahr als Medizinerin. Das heißt, sie kriegt einen kleinen Obolus. Ist aber wirklich, ich kann es ja mal sagen, das ist in Berlin, also an einem Krankenhaus in Berlin sind es 330 Euro Aufwandsentschädigung monatlich, die sie bekommt.
Für Fulltime, Fulltime.
Ja, genau. Die arbeiten im Prinzip. Ja, die müssen jetzt noch keine Dienste machen. Das muss sie zum Glück noch nicht. Aber die ist natürlich seit heute Morgen um 6 ist die am Patienten und kommt heute Abend oder heute Nachmittag um 4, 5 raus. Also ist
okay,
da schon.
Ich glaube, das Fass können wir jetzt gar nicht aufmachen. Weil
nee, das machen wir jetzt nicht.
Dem würden wir nicht gerecht werden, aber das ist natürlich totaler Wahnsinn.
Genau, und das heißt, ergo, also da ist jetzt nicht viel Verdienst zu erwarten. Ich habe die letzten Jahre durch das Touren den Verdienst nach Hause gebracht. Das fällt natürlich alles jetzt weg. Ja. Am Anfang war diese wirklich schnelle, sehr unbürokratische und einfach zu habende Soforthilfe von 5.000 Euro in Berlin, wo man ja wirklich im Vergleich zu anderen Bundesländern fast nichts machen musste. Man musste nur schnell sein, das war das Problem. Ich weiß, einige, bei denen war dann halt einfach der Topf leer und die haben einfach nichts mehr bekommen. Ich habe es zum Glück schnell genug gemacht, habe das bekommen. Das sind eigentlich 5.000 Euro, die sind zu versteuern.
Genau.
Und damit kommst du jetzt nicht so weit. Ich hatte eine naive Hoffnung, irgendwie das dachte so, ja, vielleicht ist es ja bis Sommer vorbei, der ganze Spuk.
Und die auch nicht für Lebenshaltungskosten aufgewendet werden sollen, ne? Sondern nur für reine Betriebs- und Fixkosten.
Ja, das war ehrlich gesagt hier bei der Soforthilfe in Berlin gar nicht so krass definiert, aber das ist.
Nee, das definierte sich ja nachher. Also ich kenne das nur aus NRW, dass dann die Definition änderte sich dann ja auf einmal täglich, wo man dachte, ach, das ist ja interessant. Hinterher quasi nochmal die Statuten ändern, kannte ich jetzt auch noch nicht. Und auch das, da können wir wahrscheinlich zu wenig reingehen, weil das gerade alles so laufende Prozesse sind. Wo glaube ich auch endgültige Entscheidungen noch ausstehen, wie das wirklich dann gehandhabt wird. Aber entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen. Und dann weiter hast du gemerkt, okay,
da dann habe ich genau, dann haben wir weiter eben, habe ich dann gemerkt, okay, also das, ja. das wird jetzt nichts, da wird alles auch gestrichen und das wird so, also und habe mich dann entschieden eben an diese Grundsicherung ranzugehen. Also das ich definiere das immer so für mich, dann klingt es nicht so. Dann fühlt es sich nicht so komisch an, wie wenn man sagt Hartz IV irgendwie. So Hartz IV ist immer so.
Ja, genau, es gibt ja diese drei Begriffe und das finde ich eben auch ganz interessant. Grundsicherung, Arbeitslosengeld 2 oder Hartz IV.
Und ist aber alles das Gleiche, muss man einfach mal sagen, wie es ist.
Es ist das Gleiche, ne? Glaube ich, genau, okay.
Mhm. Nee, es ist definitiv das Gleiche und es ist, ich nenne es jetzt einfach mal Grundsicherung, es fühlt sich einmal ein bisschen besser an. Dazu habe ich mich dann entschieden, das zu machen, weil es ja eben hieß, dass eben, wenn man eben wie wir kein Recht auf Kurzarbeit hat, sondern selbstständig ist, dass man da relativ unbürokratisch und vereinfacht daran teilnehmen kann, was ja eigentlich toll ist, dass es das gibt. Das muss man schon auch einfach mal sagen, dass wir in einem Land leben, dass es sowas gibt, ist ja grundsätzlich einfach erstmal toll. Und dann haben wir das, dann habe ich das beantragt, eben für den ersten Zeitraum von, das war dann von Juni bis jetzt, bis Ende November läuft das. Und das begann dann tatsächlich erstmal relativ einfach mit einem einfachen Antrag. Es war eine vereinfachtere Form wie sonst und der war wirklich kurz. Aber dann ging das los und dann war das ein dermaßen administrativer Aufwand und es war so wahnsinnig, man musste sich nackt machen. Also letztendlich hat es wirklich, das ist jetzt unübertrieben, 2 Monate gedauert, ich glaube auf den Tag, dass wir den Bewilligungsbescheid bekommen haben. Und ich habe zum Glück irgendwie mit diesen 5.000 Euro irgendwie so gut gehaushaltet, dass das irgendwie noch bis August einigermaßen gehalten hat. Bei uns war es dann wirklich so, ich habe wirklich fast 90 Seiten oder so den insgesamt geschickt.
90.
Also wirklich absurd, es war wirklich verrückt. Also wir mussten uns verrücktes nackt machen. Es war wirklich, du musst dann ja alles angeben und was du kriegen könnt und so weiter. Die haben dann, ich muss das einfach sagen, das müssen die Leute hören, weil die haben in unserem Fall hat meine Mutter meinem Sohn, also ihrem Enkel, einen Schulranzen geschenkt. Dieser Schulranzen kostet viel Geld, der kostet 250 Euro, aber meine Mutter hat ihm das geschenkt und hat mir das auf mein Konto überwiesen, wirklich mit dem Betreff Geschenk für Schulranzen Otto, also der Name meines Sohnes. Und das haben die mir zum Beispiel als Einnahme angerechnet. So. Also ja, das ist echt, Wahnsinn. Das ist wirklich verrückt. Also die haben, und deswegen, da komme ich auf deine Frage zurück. Ich konnte nachher rausfinden, es ist Ermessenssache. Es ist natürlich toll, wir kriegen irgendwie einen Teil der Miete und wir kriegen einen Teil der Versicherung, aber es ist jetzt wirklich nicht so, dass wir davon alles bestreiten können. Also wir brauchen zumindest dieses Geld, was sie an Sophie bekommt und noch das Kindergeld und damit geht es einigermaßen so. Also es ist definitiv so. Im Umkehrschluss habe ich aber eine Frau zum Beispiel, weil es gibt dann ja, du kommst ja in dieses System und dann gibt es eben die Personen, die sich um diese Anträge kümmern und es gibt die, die sich um sie quasi eigentlich um die Jobvermittlung kümmern. Also das heißt, weil normalerweise gehst du ja hin als Arbeitssuchender. Da wir aber ja eben nicht arbeitssuchend sind, was das entscheidende Stichwort ist von allem. Wir sind ja nicht arbeitssuchend, wir sind ja mal dumm gesagt, wir haben ja eigentlich Arbeits- oder Berufsverbot, haben die schon da auch eine Unterteilung zu sagen, okay, das ist gerade aufgrund der pandemischen Situation und die gucken sich ja auch das an, was im Jahr davor war und so, überhaupt davor war, dann konnten sie ja bei mir auch sehen, okay, das ist jetzt kein Typ, der irgendwie Däumchen dreht und wartet irgendwie, dass das Geld auf dem Konto kommt. Was es übrigens gibt, es wurde mir auch gesagt, es gibt tatsächlich doch viele auch Kollegen, die schon lange in dem System drin sind, unabhängig von der Pandemie. Das hat die mir zum Beispiel auch gesagt. Aber das konnten die bei mir da natürlich eruieren. Das ist nicht so. Und die waren dann zum Beispiel total super, die haben gesagt, sie sind hier bei mir geführt, als irgendwie, dass es eine Ausnahmesituation wegen Corona-Pandemie ist. Und ich habe der dann natürlich auch durch meine Art, dass ich einfach wirklich aktiv bin und auch wirklich dann wieder September, Oktober, vor allem Oktober wieder wirklich auch gut und relativ viel gearbeitet habe, das ist zum Beispiel, das ist eine ganz tolle, super liebe Frau, die schockiert war, als ich das mit dem Rucksack, mit dem Ranzen erzählt habe und die mir eben gesagt hat, ey, das ist echt, da haben sie Pech. Das ist einfach Ermessenssache. Ich kenne andere Leute, die haben es einfach, die haben diesen einfachen Antrag gestellt und haben die Kohle bekommen und das war's. Also ja,
aber du sagst, es ist total halt Ermessenssache. Du bist aktiv geblieben, aber dieses Aktivbleiben in einer Phase, wo natürlich eine Schockstarre und wo es einfach auch unglaublich auf die Psyche drückt. So, und wo man eben auch nicht so ein Raster ansetzen kann, sagen so ist so und so ist das, sondern wie definierst du es für dich? Also, wenn ich dich richtig verstanden, definierst du es eben als Grundsicherung, damit du handlungsfähig bleibst. Und nicht als Affront zu sagen, hey, warum Arbeitslosengeld 2? Ich bin nicht arbeitslos, ich darf nur nicht arbeiten. Und braucht es da nicht auch ganz schön viel Kraft und eben auch Umfeld, um sich wie du dieses Aktive zu bewahren? Weil das ist eben das, wovor ich großen Respekt habe, gerade wenn wir jetzt davon sprechen, dass es November und nicht mehr Mai ist, dass es einfach düster wird, so auf allen, also psychisch und physisch.
Das kann ich gut. Das kriege ich komischerweise gut hin. Ich finde es sehr unwürdig und respektlos und wirklich, wie man da behandelt wird und in was für eine Position man da gedrängt wird, als jemand, der einfach de facto nicht arbeitssuchend ist und der auch nicht handlungsunfähig ist, sondern ich kann handeln und ich habe zum Beispiel, wie gesagt, im Oktober echt, ich habe immerhin 6 Gigs gespielt, ich habe super viel gemacht, ich habe fast jeden Tag arbeiten können und es geht mir um diese Würdelosigkeit und die Art, wie als was man dargestellt wird. Das ist mein Problem. Aber grundsätzlich finde ich das eigentlich erstmal toll, dass ich Geld bekomme.
Ja, aber es lähmt dich nicht. Weißt du,
das lähmt dich überhaupt nicht.
Das ist du nennst es Willlosigkeit. Ich glaube, das werden viele Leute unterschreiben, wenn es einfach darum geht, ey, ich habe wirklich, es hat mir keiner gezeigt, wie das geht, Musiker zu werden, also wie man daraus einen Beruf macht. Ich habe mir alles irgendwie selber beigebracht die letzten Jahre. Ich habe einen Steuerberater gesucht, ich habe alles irgendwie nach bestem Wissen und Gewissen ordentlich aufbereitet. Ich habe mir beigebracht, wie schreibe ich Rechnungen, wie lege ich Geld zurück, wie sorge ich mich um meine Altersvorsorge und all diese Dinge. So, das war ein hoher Energieaufwand, der gespeist war durch die Leidenschaft, irgendwie KünstlerInnen werden zu wollen. So, und jetzt stehe ich hier und bei dem einen eine Schockstarre und einfach so, das ist unwürdig und ich kann nicht mehr. Und der andere sagt so, pass mal auf, ihr werdet schon sehen, ich gebe jetzt Gas. Und das ist eben das, was ich vorhin meinte, das ist, du kannst es nicht so über einen Kamm scheren, beziehungsweise du kannst nicht so ein Raster ansetzen. Und wenn ich das so sagen darf, da sehe ich gerade so ein bisschen die Schwierigkeit, wie kommuniziert man das der Politik oder generell den Menschen da draußen, dass diese Kulturbranche, also Alarmstufe rot, ohne uns wird still, dass das einfach so divers ist und so viele Menschen und viele Geschichten und viel Leidenschaft, auch viel Dienstleistung natürlich, dass da so alles dahinter ist. Und wie kommuniziert man das, dass man gehört wird? Und das ist, glaube ich, die Voraussetzung, dass wirklich auch dass Kraft und Zuversicht entsteht.
Also ich finde, ich meine, diese Alarmstufe Rot-Leute und auch diese Aktion mit diesem Ohne uns wird's still und so, mit dieser Fotosaktion, das sind ja wirklich massiv repräsentative Aktionen, die da gemacht werden. Das muss man einfach mal sagen. Genau. So, ne? Also es ist ja einfach so, ich meine, da gehen wirklich Zehntausende auf die Straße demonstrieren. Das sind Zehntausende, die sich fotografisch ablichten lassen. Das scheint nur irgendwie, das Problem ist, es scheint irgendwie nicht ernst genommen zu werden. Das ist irgendwie so, das ist irgendwie die Problematik. Also, dass da ja Wind gemacht wird und dass wirklich die Leute, und ich war auf den Demos in Berlin und da wird wirklich einfach friedlichst, da war irgendwie kaum Polizeiaufwand, da wird friedlichst mit Abstand, mit Mundschutz, mit allem, wird da einfach fürs Überleben demonstriert, ne? Das ist ja nicht irgendwie, da wird ja nicht demonstriert gegen irgendeine Entscheidung, sondern da wird ja fürs Überleben demonstriert, ja? Das ist ja irgendwie der entscheidende Unterschied. Und
ich habe mich immer so ein bisschen gefragt und war unsicher, wie man es einfach hinkriegt, diese Branche der Kulturschaffenden irgendwie unter einen Hut zu bringen. Also wirklich auch der auf dem Schützenfest die Bühne aufbaut und der bei Rock am Ring Prominentenbetreuung macht, dass das alles eins ist. So, und
uns alle eint auf jeden Fall mal die Leidenschaft, so mal ganz kitschig gesagt, zu diesem ganzen Business. Uns alle eint, oder ein Großteil von den Leuten, deswegen gehen wir auch demonstrieren, eint der Fakt, dass wir selbstständig sind und nicht angestellt, eben nicht Kurzarbeitergeld bekommen, sondern eigentlich eben genau, wie ich vorhin gesagt habe, ich sage jetzt aber mal drastisch Hartz IV beantragen müssen.
Genau, wir haben natürlich als Selbstständige eben auch nicht in die Arbeitslosenkasse eingezahlt.
Wir haben nicht in die Arbeitslosenkasse, also ich habe es zumindest nicht. Ich habe eine private...
Kann man freiwillig, glaube ich, machen. Ne?
Das war schon auch ein Gedanke. Ich habe selber irgendwie seit 2005 zahle ich irgendwie einen kleinen Betrag als Riester-Rente für meine Zukunft ein, aber da dachte ich irgendwann... Und ich war wirklich kurz davor, ich hatte die Unterlagen schon da, das aufzulösen. So.
Ja,
das ist kein Witz. Und hab mir dann auch, das war witzigerweise doch, das war mit einem Gespräch von dir auch sogar, fällt mir gerade ein. Da hast du mir gesagt, ey, du kannst doch jetzt nicht an deine Rücklagen gehen. So. Vor allem nicht an so Rücklagen, also es sind ja keine Rücklagen, die ich mir irgendwie gespart habe, sondern.
Ja, da muss ich dazu sagen, irgendwann muss man an seine Rücklagen gehen, wenn es nicht anders geht. Aber ich würde vorher alle anderen Modalitäten zumindest prüfen. So,
Ich finde auch die
Rücklage für deine Rente gewesen.
Genau.
Die hat natürlich, die ist in dein System, du zahlst ja in ein System ein, wo du sagst, okay, alles klar. Es ist immer besser, im Notfall selbst so etwas auflösen zu können, aber der Sinn und Zweck dieser Riester-Rente war eben oder ist ein anderer. Und da würde ich vorher zumindest alle Möglichkeiten prüfen und mal so mit allen mir da Meinung einholen dazu.
Das will ich auf jeden Fall. Also Rücklagen sind nicht gleich Rücklagen. Also ich sage jetzt einmal mal ganz blöd, wenn jetzt irgendwie ein großer Popstar irgendwie 300 Autos hat, dann finde ich das jetzt schon, gibt es da eine Möglichkeit, dass der das irgendwie umsetzt in Geld oder so, wenn es mal eng wird oder sowas, ja, so ein Auto verkauft. Aber ich finde jetzt, wenn man jetzt irgendwie so als Hype-Man oder sowas wie ich, der wirklich einfach jetzt nicht üppig gelebt hat die letzten Jahre, wenn der da ein paar tausend Euro für seine zukünftige Rente irgendwie zur Seite legt, und das geht, wir reden hier jetzt nicht von viel Geld, dann finde ich das schon okay zu sagen, ich bewahre mir das erstmal und ich bin dankbar, dass du mir auch gesagt hast, ey, das ist deine Rentenvorsorge, bleib da erstmal dabei und man da irgendwie dann dahin geht, so. Das finde ich schon. Aber lass uns, aber zurück zu diesem, zu der Demo, oder zu der, du hast mich gefragt, was uns vereint.
Genau.
Und der letzte Punkt, was uns gerade halt eben alle vereint, ich hatte es ja eben schon gesagt, die Leidenschaft, die Selbstständigkeit, und der letzte Punkt ist einfach der, dass wir letztendlich gerade, blöd gesagt, Berufsverbot haben. Und dass wir letztendlich gerade, und das, da setze ich nochmal an, dass ich vorhin schon gemeint habe, dass wir eigentlich gerade dafür demonstrieren müssen, wahrgenommen zu werden als Beruf. So. Mhm. Ja? Und beziehungsweise arbeiten zu dürfen, oder dass unsere Arbeit in irgendeiner Form honoriert wird. Das ist eigentlich das, was gerade da stattfindet. Und das ist.
Ich habe auch das Gefühl, dass es weniger darum geht zu sagen, ich möchte jetzt aber spielen, die Konzerte dürfen nicht abgesagt werden. Weil da höre ich halt eben auch ganz häufig, und so sehe ich es auch selber, ey, lass uns bitte geduldig sein, lass uns kein Risiko eingehen. Aber das gesehen werden von der Gesellschaft und natürlich auch von der Politik, da würdest du so den Hauptaugenmerk draufsetzen auch, ne?
Also was das Thema Alarmstufe Rot angeht, total. Es ist nämlich genauso, was du gerade sagst. Ja. Ich habe einen, das ist kein persönlicher Freund, aber einen Facebook-Kontakt, das ist ein Musiker, der so ein bisschen auf dieser Corona-Leugner oder diese ganze Sache in Frage stellt. Aber ansonsten, das muss man ja auch mal sagen, alle, die ich kenne, und das sind wirklich viele, also ich kenne wirklich viele Leute aus dem Business mittlerweile, ich bin Freund von den Truckern und allen und bin mit allen cool, da kenne ich keinen, der in irgendeiner Form das leugnet oder in Frage stellt, diese ganze Situation. Und wie du gerade sagst, es sind eher alle Leute, die sagen, ey, lass uns lieber nochmal warten und nochmal verschieben und dann sagen, ey, wir spielen wirklich erst wieder, wenn es wirklich einfach so ist, ich will nicht sagen wie früher, aber wenn es einfach sicher ist. So, das ist ja, das kommt ja noch dazu. Es ist ja niemand, der in irgendeiner Form irgendwelche Sicherheitsstandards oder Lockdowns oder irgendwas in Frage stellt. Es geht, glaube ich, einfach nur darum.
Den Eindruck habe ich auch, total.
Es geht einfach nur darum, es geht um eine Wahrnehmung. Und es geht darum, dass man einfach wahrgenommen wird und auch entsprechend behandelt wird, weil konsumieren tun es einfach alle. Und man kann niemand erzählen, dass während des Lockdowns nicht besonders viel gestreamt wurde. Ja, also oder von mir aus online gekauft wurde, das wäre noch schön. Also, aber auf jeden Fall wurde garantiert zu der Zeit mehr denn je gestreamt und einfach unsere Arbeit konsumiert. So.
Ja.
Also, Deswegen finde ich einfach schon, es muss ernst genommen werden. Es muss aber auch einfach innerhalb der Branche, innerhalb von uns, muss halt einfach vielleicht auch mal eine Form von Gleichstellung stattfinden. So. Das ist ja bezeichnend, dass es bisher nicht geklappt hat, dass es Interessensgemeinschaften gibt. Und es ist einfach auch bezeichnend, dass halt irgendwie, keine Ahnung, ein Trucker vielleicht 100 Euro kriegt, aber halt der Popstar irgendwie, das weiß ich, 100.000-fache so an einem Abend, und dass ich das einfach.
Meine gewagte Frage ist denn auch, ich meine, das ist halt das, wenn man jetzt irgendwie, was die Wirtschaft angeht, allgemein, global, wenn man davon spricht, dass es einfach das System heiß gelaufen ist, beziehungsweise dass eigentlich klar war, dass das irgendwann mal echt crashen und würde und es ein wirklich fragiles System ist. Würdest du das denn da in der Musikbranche genauso sehen? Dass man sagt, ich meine, da ist ja viel Geld verdient worden. Und es ist ja auch echt gut gelaufen. Und ich glaube auch, wie du schon sagst, also es ist weiter gestreamt worden. Und man hat natürlich im Sommer dann auch schon dort, wo man sich promotet, natürlich schon wieder auch ganz schön viele Rosé-Champagner-Gläser in der Sonne gesehen und geht doch wieder, läuft doch wieder. So. Und das ist natürlich auch immer so eine Außenwirkung, die sich viele Leute vielleicht auch schnell nehmen und sagen, naja, so schlimm kann es ja wohl nicht sein.
Ja, klar,
und
natürlich.
Das tut dann letztendlich aber wieder diesem ganzen Apparat, bildet das halt überhaupt nicht ab und tut dem Unrecht. Und wie kommt man dem so bei? Was ich mich immer so ein bisschen frage, man muss vielleicht auch so ein bisschen beleuchten. Ich kenne eben auch viele Leute, da ist es immer so gelaufen. So, ey, komm, machst es nochmal für den kleinen Preis. Und beim nächsten Mal, du, komm, mach's nochmal einmal, na, kommst uns nochmal ein bisschen entgegen. Und beim nächsten Mal, da fährst du mit und dann wird's auch mehr. Und komm, das machen wir zusammen. Wir sind doch, ey, das ist doch alles hier Family und so. Und ich gebe mich da auf dünnes Eis, aber es ist, das ist so, das schwingt bei mir so ein ganz bisschen mit, weil wir hatten eben das Thema Rücklagen bilden. Wenn man Rücklagen bilden konnte, dann kann man Krisen, ob sie jetzt gleich immer so groß ausfallen müssen, hoffe ich nicht, aber Krisen wird es natürlich irgendwo immer gehen. Vielleicht ist man einfach nicht ganz gesund oder es kommen einfach Sachen dazwischen, wo man ja einfach mal ausfällt eine Zeit. Die überbrücken zu können, Rücklagen ist gut, nur die muss man halt erstmal bilden können und dafür muss vorher eine Bezahlung auch adäquat sein. Und die Schere ist da schon auch ganz schön auseinandergegangen, so habe ich den Eindruck.
Ja, das ist ja genau. Entschuldigung, ja, sorry.
Ja, und muss mich da, weil ich frage mich halt dann eben auch immer, ich bin halt so ziemlich One-Man-Show so. Und wo kann jetzt jeder eben auch hingehen und sagen, ich habe auch von bestimmten Dingen in diesem System profitiert. Und wo kann jetzt mein Beitrag sein, ohne mir einen Heiligenschein aufsetzen zu wollen, aber da so ein bisschen was zurückgeben zu können. Und vielleicht nur ganz kurz dazu, im März kriegte ich halt wöchentlich eine Anfrage, hast du Lust, auf diesem Song mitzusingen? Das ist dafür, das ist Charity, Charity, Charity. Wunderbar, ich habe alles gemacht, glaube ich. Dann filmte man sich noch und dann gab es den Song. Und dann sind da mit Sicherheit auch Spenden eingesammelt worden. Aber das wurde dann auch ruhiger. So, und ich glaube, eigentlich müssen wir dranbleiben. Wir müssen dranbleiben, auch dafür zu sorgen, uns vielleicht untereinander unbürokratisch zu helfen. Oder wie siehst du das?
Also das finde ich, du hast gerade so wahnsinnig viel angesprochen, was mich triggert. Also einmal sprichst du natürlich grundsätzlich genau das an, was ich ganz eingangs schon meinte, genau die Problematik oder das, was einfach auch sicherlich genutzt wird von manchen Leuten, dieses, wo ist man Mensch, wo ist Business, wo fängt Emotionalität an, wo hört Geschäft auf? So diese Mischung einfach, die ist jetzt gerade wird natürlich besonders gerade ans Licht gebracht, wenn man darüber nachdenkt, indem man zum Beispiel einfach genau sagt, wie du gerade gemeint hast, ich will mir das nicht erlauben zu sagen, aber ich habe sehr viele große Künstler jetzt erlebt in den sozialen Medien, die sich betroffen äußern, was ja super ist, weil es natürlich eine Reichweite hat. Wenn ich das bei meinen paar hundert Instagram-Leuten mache, wo es 50 sehen, wird da nicht so viel erreicht werden. Deswegen ist es super, dass es natürlich Leute gibt, die aufmerksam drauf machen, die eine krasse Reichweite haben und die damit sicherlich auch was erreichen. Siehe zum Beispiel Till Bräuner oder sowas. Aber was der neulich gemacht hat, der Post. Aber im Umkehrschluss würde ich einfach gerne wissen, und da spreche ich jetzt nicht den Till Brönner an, sonst hätte ich den nicht namentlich erwähnt, das würde mir nicht einfallen. Aber das ist genau das, was du vorhin so gemeint hast. So, bei vielen dieser bekannten Leute werden die Sektgläser oder wurden im Sommer die Sektgläser genau gleich geschwungen wie im Jahr zuvor und in den Jahren zuvor. Die haben teilweise dann auch wieder sogar ein bisschen diese Autokino-Konzerte und so weiter gezahlt. Die stellen sich hin vor die Kameras und sagen all unsere Crews, unsere Techniker, unsere Bands und so weiter. Und mich würde wirklich interessieren, ich möchte niemandem was unterstellen und vielleicht liege ich auch vollkommen falsch, aber ich würde gerne wissen, wie viele von denen, und es sind einige, die sich dahingestellt haben, die ihre populäre oder ihre prominente Stimme genutzt haben, was hilft. Aber ich würde gerne wissen, wie viele von denen zum Beispiel bereit waren, das, was du vorhin meintest, nämlich von ihrem Hab und Gut und ihrem Privaten, das nämlich zum Beispiel genau mit ihren Crews, Bands und den ganzen Leuten zu teilen.
Ja, ich meine, das steht mir jetzt echt nicht zu, das irgendwie zu beurteilen. Ich kann das, ich weiß es nicht und ich würde das auch nicht fordern. Ich denke einfach nur, dass, und ich frage mich halt selber, was man halt so machen kann. Also ich habe zum Beispiel dann Spendenaufrufe gemacht, wenn ich aus dem Wald meine Waldkonzerte bei Facebook Live gespielt habe und habe als Moria auf Lesbos brannte, war so ein Impuls von mir zu sagen, okay, ich möchte Sonntag spielen und ich mache einen Spendenaufruf für Ärzte ohne Grenzen. Was für mich irgendwo so ein bisschen den Kreis schließt zwischen, um darauf aufmerksam zu machen, was wir einfach noch für Brandherde im Moment auch noch haben. So. Und was auch ein Gesundheitssystem und Gesundheits- und medizinische Versorgung einfach bedeutet, bis hin jetzt in unsere Krankenhäuser. Und es hat für Irritation gesorgt auch. So. Und das war überhaupt nicht beabsichtigt. Wo dann auch Leute sagen, ja, aber warum spendest du nicht für deine Branche? Wo ich dachte, okay, guter Einwand. Denke ich mal drüber nach. Aber also ich schwankte zwischen schlechtem Gewissen und dass ich aber auch fast so ein bisschen sauer wurde und dachte so, was wollt ihr mir jetzt unterstellen? So. Das ist jetzt keine Promotion gerade für mich gewesen, weil bei der Reichweite, bei den Leuten, die das gesehen haben, habe ich mit Sicherheit keinen Promo-Effekt für mich als Künstler oder Person. Und war dann unsicher und bin auch nach wie vor unsicher, wie man damit weiter verfahren sollte. Ich habe halt irgendwie aus den USA ein paar Sachen gehört, weiß auch immer nicht, ob das immer alles so stimmt. Da haben halt echt einige große Stars auch wirklich in große Spendentöpfe aufgemacht.
Für ihre Crews oder was? Oder für
ja, für Künstler und Künstlerinnen allgemein. Ob es jetzt nur für ihre Crews war, deswegen sage ich, ich weiß es nicht ganz genau, dann müsste ich mich nochmal ein bisschen schlau machen. Hab aber immer so ein bisschen das Gefühl, ob das jetzt reicht, das wage ich zu bezweifeln. Aber ob das nicht die richtigen Zeichen sind, zu sagen, okay, wir müssen alle so ein bisschen in dieses, also wie, wir sprachen da schon mal drüber, unbürokratische Hilfe von meiner Oma war immer, dass wenn ich nach Hause fuhr und sie besucht hatte, sie mir einfach noch 50 Mark zugesteckt hat oder 50 genau. Euro. Ja. Und ich dann, nein, lass doch, nein, sollst du nicht, Oma. Und das war wirklich nicht so, dass die jetzt irgendwie völlig immer nur aus dem Vollen schöpfen konnte. Aber es hat mich einfach über so ein paar Tage gebracht. So, ich bin ihr unglaublich dankbar dafür und hatte immer ein bisschen schlechtes Gewissen, es anzunehmen und weiß ich jetzt auch nicht so genau. Aber das war halt also für mich so ein Symbol auch und so ein Symbol also, von, ich sehe dich mit deinen Bedürfnissen, ich weiß schon, dass es gerade ein bisschen knapp ist bei dir. Lass uns einfach nicht weiter drüber reden. Und es gibt da draußen einfach, glaube ich, Menschen, die jetzt sagen, wo kann ich denn was hingeben? Ich würde gerne unterstützen, das höre ich ganz viel von Privatpersonen, die sagen, ich weiß aber nicht wie. Und dann höre ich auch von solchen, die sagen, pass auf, ich habe was im Internet gehört, das hat mich in dem Moment so berührt, ich kann es mir gerade erlauben, ich gebe mal 5.000 Euro in den Hut rein. So, das habe ich auch erlebt, also nicht am eigenen Leib, aber davon habe ich gehört. Weil Leute gesagt haben, das war jetzt für mich so ein Impuls, das war ein Trigger, ich konnte das jetzt machen gerade. Und ich glaube, das gibt ganz viel Energie raus, die wir, glaube ich, ganz gut gebrauchen können, um uns zu stützen.
Also, ich glaube, ich möchte mal auf das alles eingehen. Das waren viele Sachen.
Entschuldige, war
nee, 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 gar nicht, überhaupt nicht. Finde ich ja vollkommen richtig. Ich glaube, diese Nummer von dir und Moria, das würde ich einfach mal trennen. So. Du hast einfach, das würde ich jetzt mal persönlich trennen, weil du hast einfach das hat, finde ich, jetzt mit dem anderen gar nichts zu tun. Du hast halt einfach ein Online, du hast einfach ein Online-Ding gespielt und hast einfach das.
Ich kam übers Thema Spenden.
Ja, ja, genau.
Ich glaube sehr an dieses Thema. Was kann ich machen? Ich
genau.
muss nur eine Stunde Gitarre spielen, kann dadurch aber was bewirken.
Ja, aber ich finde, was du sagst, ist vollkommen richtig. Ich finde aber eigentlich, dass sich genau eigentlich schon die angesprochen fühlen sollten, die das könnten. Ich finde, es ist, wie du gerade gesagt hast, die Menschheit ist grundsätzlich bereit, natürlich für Kultur zu zahlen, sonst würde es ja Kultur überhaupt nicht geben. Den Menschheit ist nur der Wert nicht bekannt. Und wenn zum Beispiel genau sowas eben stattfindet, dass in so einer schrecklichen Situation man letztendlich vom Staat da schon so ein bisschen stehen gelassen wird, auch wenn es die Grundsicherung und so weiter gibt, dann ist das müssten die Leute einfach mal mitbekommen, was eigentlich dahinter alles stattfindet. So, es müsste einfach, was du vorhin schon gesagt hast, es müsste einfach mal so ein kompletter, was richtig geil wäre, wenn einfach mal so ein richtig großer Künstler kommen würde, keine Ahnung, Udo Lindenberg oder sowas, und einfach mal das beleuchten würde, was so ein Apparat bedeutet. Und man auch wirklich ungefähre mal Zahlen hätte, dass man Leute, die Menschheit mal eine Vorstellung bekommt, was das eigentlich alles bedeutet. Weil die sehen immer nur das Ergebnis. Unser Job ist immer nur das Ergebnis. Das heißt, man sieht immer nur die auf der Bühne stehen, man sieht eigentlich nie die hinter der Bühne stehen, die Trucks fahren, die Busse fahren, die dahinter arbeiten. Man kennt aber zum Beispiel auch ganz oft alle, die auf der Bühne stehen, über einen Kamm. Das heißt, ich habe es schon tausendmal erlebt, dass nur weil ich jetzt mit irgendjemandem auf irgendeinem großen Festival gespielt habe und das vielleicht im Fernsehen übertragen wurde, in der breiten Masse auch wahrgenommen wird, als wären wir Popstars und würden alle wahnsinnig viel Geld verdienen. Das ist einfach nicht wahr. So, das heißt, man müsste die Menschen dazu sensibilisieren, einfach mal sich damit zu beschäftigen, was es eigentlich bedeutet, zum Beispiel ein Lied zu schreiben. Wie viel Arbeit dahinter steckt. Wie viel Können dahinter steckt.
Wie viele Lieder, wenn dann eins erfolgreich wird, wie viele 100 Lieder man vorher geschrieben hat.
Ja, und wie viel krasse Leute. Ich merke das immer, wenn ich hier mit meinem Frauenprojekt da irgendwie unterwegs bin, wo es ja nur darum geht, Songwriterinnen zu beleuchten, was von absurd krasses Potenzial einfach allein in Berlin steckt. So, das ist einfach Wahnsinn. Und das kriegen die Leute alles überhaupt nicht mit. Und deswegen finde ich eigentlich, das wäre die eine Seite, man müsste das beleuchten, man müsste einfach mehr Transparenz reinkriegen. Deswegen sollten eigentlich Medien nicht immer, da sollte dann nicht irgendwie der Sänger von Pipapo-Band vorne stehen, der eh total berühmt ist und seinen Senf dazugeben, sondern die sollten mal den Rigger interviewen, oder die sollten den Bassisten interviewen, oder die sollten was auch immer interviewen, dass die Leute da mal, das ist die eine Seite, das heißt einfach mal Transparenz schaffen für die Bevölkerung, aber ich finde den Spendengedanken, den sollte man einfach schon auch an die Leute rantragen in dem Business, die das Geld haben. Und weil die wissen nämlich genau Bescheid, was dahinter passiert. Aber wie gesagt,
ich glaube, man muss einfach zeigen, dass die Bereitschaft allgemein da ist. Und die muss man vielleicht ab und zu mal ein bisschen antriggern. Und das ist natürlich ein prominentes Beispiel, immer ein bisschen, hat natürlich ein bisschen mehr Reichweite. So. Und ich glaube, das wäre in der Tat was, weil es geht eben nicht um Almosen. So nach dem Motto, ich schmeiß dir da mal eben was in den Hut rein und das ist irgendwie ja so beiläufig, sondern es kann eine ganz große Tragweite haben. Und es muss nicht immer eine Riesensumme sein, sondern ich glaube, wir müssen das Bewusstsein so ein bisschen anpassen vielleicht. Sowohl diejenigen, die es annehmen können, als auch die geben können. Und das kann für mich halt so eine Dynamik kriegen, die ganz heilsam sein kann, denke ich.
Ja. Ja, total. Total. Dem kann ich nichts hinzufügen. Aber ich glaube einfach, ja, ich bin einfach, mich würde es wirklich total interessieren, wie viele von denen, die sich hinstellen und darauf aufmerksam machen, intern für sich, für die eigene Firma in Anführungszeichen was tun.
Ja. Wie siehst du dein nächstes halbes Jahr? Oder was hast du so für. Ja, darf ich vielleicht, was hast du für Ziele, Sorgen und auch Hoffnungen?
Also ich muss echt sagen, ich bin leider echt total realistisch und ich glaube, dass im nächsten halben Jahr in unserem Business nicht viel gehen wird. Dass da daran kann ich nichts ändern. Das heißt, ich habe jetzt gerade momentan nach der kurzen, schönen, wunderschönen Spitze, das sagen wir mal von Mitte August bis Ende Oktober, sehe ich gerade eher, dass es eher wieder in die andere Richtung geht. Und weiß nicht, ich hab leider so das Gefühl, dass ich wahrscheinlich, also ich habe diese Grundsicherung noch einmal beantragt bis Mai und ich werde die definitiv nicht nochmal beantragen, weil ich aber auch in der glücklichen Situation bin, dass meine Frau dann ab nächstem Jahr im Sommer auch hoffentlich dann Ärztin sein wird oder, also sagen wir mal, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass es nicht sein wird und ich damit oder unsere Familie damit fürs nächste Jahr einigermaßen finanziell abgesichert ist. Ich hoffe, dass es nicht nochmal so ein Lockdown wird wie beim ersten Mal und dass es wieder alles so abstirbt und man wieder dann im nächsten Frühjahr von vorne anfangen muss, wieder wie ich es jetzt irgendwie im August gemacht habe. Aber momentan, muss ich sagen, fühlt sich es leider für mich so. Also wenn ich ganz ehrlich sein soll, fühlt sich so an. Und ich habe die Hoffnung, also ich glaube, diese Impfstoffsituation scheint ja wirklich irgendwie realistisch zu werden und da bewegt sich was. Ich glaube aber trotzdem, dass das auch selbst wenn sich ein Großteil der Leute impfen lassen würden, trotzdem noch eine ganze Weile dauert, bis...
Das nächste Jahr wahrscheinlich.
Das, ne? Nächste Jahr.
Also ja, das ist, finde ich, auch ganz gefährlich. Da würde ich durch ganz viel gefährliches Halbwissen glänzen, glaube ich, wenn ich dazu was sagen würde. Aber was tust du dagegen? Oder wo hast du das Gefühl, was kannst du tun? Wo bleibst du handlungsfähig gerade?
Also ehrlich gesagt macht mir jetzt gerade
der Gedanke... Ich gehe davon aus, dass du nicht nochmal studieren willst, um nochmal was ganz anderes zu machen, sondern du möchtest ja schon...
Ich habe so viele tolle Sachen irgendwie an den Start gebracht, eigentlich Anfang des Jahres, und die konnte ich dann auch im Oktober teilweise auch leben, und ich glaube, ich werde dort einfach wieder ansetzen. Ganz einfach. Ich werde das nochmal machen. Also ich werde jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken und aufhören, aber ich merke gerade schon, es ist schon so eine Müdigkeit da, wenn man irgendwie denkt, ach fuck, jetzt geht's schon wieder irgendwie alles zu, jetzt muss ich wieder von vorne anfangen, und das ist, der Gedanke strengt mich an, und ich bin aber grundsätzlich jemand, ich bleibe grundsätzlich dran, ich bin jetzt keiner, der sich auf dem Sofa setzt und eine Decke drüber legt, das mache ich vielleicht irgendwann mal abends nach einem anstrengenden Tag. Ich habe hier auch einfach so wahnsinnig viel Verantwortung und zu tun für die Kinder. Aber wenn es jetzt wieder alles gelockt werden sollte, was ich mir gut vorstellen kann, dann werde ich mich vorwiegend einfach erstmal um meine Kinder kümmern müssen, weil meine Frau wird arbeiten gehen müssen, weil die systemrelevant ist und in die Klinik muss, und dann werde ich das erstmal machen. Und ansonsten, wir hatten da auch schon drüber gesprochen, ich bin in der glücklichen Situation, sagen zu können, dass ich ein wunderbares, kleines, aber sehr feines, musikalisch freundschaftliches Umfeld habe, dass sich gerade wieder mehr aufeinander beginnt zu konzentrieren. Und ich hoffe, dass daraus auch dann eine Kraft, dass man daraus gemeinschaftlich eine Kraft schöpfen kann und vielleicht sich nochmal da zurückbesinnt auf diese musikalische Basis und von dort auch nochmal anfängt, irgendwie was zu starten. Aber ja.
Aber du kennst es doch bestimmt doch auch, und ich will das überhaupt nicht schwarz malen, aber ich denke mir halt natürlich auch immer so, da gibt es gerade Leute, die haben halt nicht die Familie, die sie auffängt. Die haben vielleicht auch, sind nicht so die Leute, die so die Netzwerker waren, wo es jetzt ein bisschen dunkel wird, oder? Wie kann man sich da gegenseitig zeigen, hey, ich sehe dich? Also ich kann jetzt auch gerade nicht aus dem Vollen schöpfen, nein. Aber ich sehe dich mit deinen Bedürfnissen, ich sehe dich mit deinen Ängsten, und ich signalisiere dir Verbundenheit. Glaubst du daran, dass uns das als Branche helfen kann?
Ich meine, das haben wir ja im Privaten selber erlebt. So. Also ich kann es einfach mit meiner Mutter sagen, die alleine lebt und natürlich Risikopatientin ist, weil sie irgendwie 70 ist und schon irgendwie Herzschwierigkeiten hat und so. Natürlich ist die allereinfachste und primärste Hilfe ist einfach mal Kontakt pflegen. Es gibt Telefone, es gibt mittlerweile einfach die die super Möglichkeiten, einfach sich sehen zu können, wovon man früher tatsächlich einfach geträumt hat und was früher echt noch so eine utopische Wunschvorstellung war. Also es gibt Zoom, es gibt FaceTime, es gibt Skype. So einfach mal darüber auf jeden Fall mal Kontakt halten und so da zueinander stehen und beieinander irgendwie sein.
Ich meine, wir haben ja immer schon viel telefoniert, so, ja, ne? Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese, sagen wir so, konservativen Kommunikationsplattformen, zu denen ich dann irgendwo auch Videotelefonie zählen würde, weil das ist einfach nur das neue Telefonieren, dass man sich, das ist aber durch, also mir tut es besser, kann man sagen, also mir tut es gut, das zu tun, und merke, ein beliebtes Thema, was ich immer mal wieder so einstreue, merke aber, dass wenn ich anfange, über Social Media zu, in Anführungsstrichen, zu kommunizieren, also nicht direkt, sondern einfach so nur so meine Welt abbilde und mir die Welt von anderen angucke, ob es jetzt Freunde oder Business-Kontakte sind oder ganz fremde Leute, Prominente, dass mich das zerstreut zum Beispiel. Und dass mich das dann wiederum davon abbringt, wo ich denke, oh, jetzt habe ich irgendwie keine Kraft, meine Verwandten anzurufen. Weil ich habe zu viel, es ist gerade zu viel los in meinem Kopf.
Ja, also ich meine, das ist ja, ich glotz viel zu viel grundsätzlich ins Handy und in die sozialen Medien und ich kotze selber meistens, ja, weil ich es einfach so uninteressant finde, weil immer das Gleiche drin steht eigentlich. Und ich muss ganz klar
warum
sagen,
warum machst du es denn dann?
Ja, eben, also ich mache es tatsächlich wirklich nur aus beruflichen Gründen und mir hat es auch schon beruflich geholfen, das muss ich wirklich sagen. Ich habe da auch wirklich schon ganz konkret schon echt einfach Jobs drüber bekommen, aber also während des Lockdowns habe ich auch wirklich das so krass reduziert, weil da einfach auch, ja, es war ja inhaltlich einfach nicht viel los und ich muss ehrlich sagen, ich kommuniziere darüber quasi kaum. Also ich schicke mal irgendwie, wenn ich einen lustigen, mein Bruder hat mir vorgestern so einen lustigen Link geschickt, den ich ihm auch schicken wollte, von Jack Black, wo er in einer engen roten Unterhose nackt, also so auf so einer Mini-Ramp tanzt und so. Das ist irgendwie die maximale Kommunikation oder dass, wenn mal irgendjemand was Tolles postet, dass ich darauf reagiere und schreibe, ey, das finde ich toll oder irgendwie ein Herzchen-Augen-Emoji schick, aber ich kommuniziere nicht wirklich über diese Medien. Das ist, ich bin da einfach.
Aber weißt du, was ich meine? Ich kann halt jemanden zum Geburtstag anrufen oder ich kann einen Post machen, wo ich denjenigen und noch andere vielleicht tagge und sage, Happy Birthday, dear friend. Und es wird halt ein öffentliches Happening, aber signalisiere ich demjenigen oder denjenigen wirklich, ey, ich habe jetzt echt an dich gedacht, ich möchte zum Geburtstag gratulieren, ich möchte dir das und das wünschen, ich möchte dich einfach mal wieder hören. Da merke ich so, dass ich da häufig mal so wieder konservativ zum Hörer greife.
Naja, ich meine, es ist ja irgendwie so die Frage, wer oder was ist dir persönlich wirklich wichtig? Und ich finde, genau sowas spiegelt dann auch so eine Situation wie so eine Pandemie total wider. Das ist ja das, was ich vorhin meinte. So, wir haben jetzt viel drüber, schon die letzten Wochen viel drüber gequatscht, deswegen will ich das jetzt auch nicht so krass ausdappen irgendwie, aber ich meine, das Thema so Basis ist einfach was einen so eine Situation total lehrt. In sich selbst die Basis zu finden und auch so, was ist so die wirklich die Basis um einen rum, was ist so die wirklich die real family, in Anführungszeichen, neben der eigenen Familie irgendwie. Mhm. Und ich glaube, darauf beschränken sich dann auch die Kontakte und die Kontakte kann man dann aber auch wirklich dann richtig pflegen. Also ja, weißt du, wie zu dir jetzt zum Beispiel oder zu meinem Freund Matteo, mit dem ich wieder sehr viel mehr Kontakt habe seit der Situation. Da ist auch noch ein anderes Unglück passiert, der hatte noch einen Autounfall, das heißt, für den war sowieso ist auch existenziell was umgestoßen worden und so, ne? Aber trotzdem haben wir über diese ganze, ich glaube, über die Summe von diesen ganzen Schicksalen irgendwie nicht wieder zueinander gefunden, weil wir es nicht verloren hatten, aber wir haben es auf jeden Fall wieder stark intensiviert. Wir zwei müssen das jetzt irgendwie nicht, weil wir das irgendwie schon seit 5 Jahren intensiv betreiben, aber trotzdem machen wir es. Klar, zu vielen anderen könnte ich das auch noch machen, aber zu einem meiner besten Freunde mache ich das auch. Ich glaube eher da so zu suchen, so was ist, ey, wer sind so die wirklich nahen Leute und dann da den Kontakt aufzunehmen, statt genau wie du gerade sagst, halt eben dieses große Ding. Ich habe zum Glück meine Geburtsdaten eh nicht angegeben bei den Social Medias. Wobei ich mich auch freue. Also ich muss sagen, ich bin ja eh so ein Geburtstagstyp. Ich freue mich immer über jeden, der mir gratuliert. Ich finde es einfach immer total nett, wenn Leute an mich denken, ob das jetzt irgendwie inhaltlich hochtrabend ist oder ob es jetzt einfach nur, ey, alles Gute zum Geburtstag ist.
Nee, du weißt, was ich meine.
Ja, ich weiß total, dass
man sich einfach unglaublich schnell verlieren kann in diesem Außen, wenn man halt jetzt gerade in dieser Phase auch in der Kreativbranche das Gefühl hat, hey, ich gehe hier verloren gerade. Also und darum geht es ja so ein bisschen so. Wie kann ich mich selber wieder echt wahrnehmen und kann das auch annehmen von außen, Hilfe annehmen und kann Hilfe geben, aber darf mich halt einfach selber nicht verlieren in diesem Ganzen. Ich kenne das von mir selber, wenn man das Gefühl hat, ey, ich gehe verloren so. Und das fängt natürlich bei einem selber an. Aber es ist ja immer so leicht gesagt. Man definiert sich natürlich schon auch so ein bisschen über Bestätigung von außen.
Natürlich,
und,
vor allem wir.
Und klar. Ganz genau. Und von daher, ja, wie du schon sagtest, auf so einen Kern zurückzukommen, was dann Familie sein kann, was die eigene Überzeugung, die eigenen Werte angeht, vielleicht hilft das. Die Signale nach außen senden und zeigen, hier sind wir, fängt aber für mich eben auch im Kleinen an. Danke an die großen Sprachrohre, die Reichweite haben. Ich glaube, das kann nur helfen. Aber es muss natürlich nach außen, aber auch nach innen gehen. Also in diese Gemeinschaft, also der
Aufruf. Nein, das darf einfach nicht nur.
Weißt du, der muss an die Politik, aber der muss auch nach innen gehen und sagen: Hey, wir sind hier zusammen.
Ja, so. Wir sind füreinander da.
Ich habe schon das Gefühl, dass das in Ansätzen auch genau der Beweggrund von vielen Initiativen ist. Ich denke, dass wir das nur noch intensivieren müssen, wenn wir noch ein paar Monate gemeinsam da durch wollen. Und das werden wir hinkriegen.
Ich hoffe es.
Ja?
Ich hoffe das. Also, ich finde das, und damit kann man das vielleicht auch wirklich ein bisschen so schließen, aber das wie diese drei Fragen, die du ursprünglich mal als Grundlage hattest, deine Ausgangssituation oder die dich motiviert haben, das ganze Ding zu starten, das sind eigentlich so, die treffen das total auf den Punkt so. Das ist einfach so, man sucht nach dem wirklichen Kern und dem Innersten und dem, was es eigentlich ist so. Und von da aus kann man einfach starten und sich vielleicht neu orientieren und in alle Richtungen aber auch suchen und auch alle Richtungen beleuchten so. Und das können dann vielleicht auch die großen Sprachrohre, wenn man da einfach mal ganz einfach in sich reinhört und einfach sagt, so was trage ich gerade nach außen und wie du gerade gesagt hast, was trage ich aber vor allem auch nach innen. Und damit meine ich nicht nur in sich selbst.
Wo schöpfe ich Kraft so? Total. Ja. Und das ist ein Prozess. Da geht es, glaube ich, nicht um eine abschließende Beantwortung. Sondern das ist eben ein Kompass, den man immer wieder, auf den man guckt, sagt, muss ein bisschen nachjustieren. Und ist das wirklich noch so? Oder ist das einfach wirklich von außen an mich rangetragen, dieses Gefühl? Oder kommt das von innen? Und da mag man einem auch immer so ein bisschen zu viel Spiritualität vorwerfen. Sehr gerne. Ich stehe komplett dazu. Ich glaube da fest dran und ich hoffe, ja, wir beiden bleiben eh verbunden und auf Sicht. Und ich hoffe, dass wir es schaffen, eine Verbundenheit so zu etablieren, dass wir wie von selber merken, dass es nur zusammengeht.
Ja, das ist bei uns ist das, glaube ich, so zum Glück.
Ja.
Also, total. Da empfinde ich das so, dass ich muss da nicht viel tun. Das ist irgendwie so ein Automatismus und dann ruft man sich an und ist so da und ich fühle mich aufgehoben und das ist irgendwie das Coole. Das ist aber halt auch einfach so, weil das ist ja das, was ich meine, so, weil man einfach, man lässt zu, so, weißt du? Man lässt zu, dass man sich nackt macht, man lässt zu, dass man zuhört, man lässt zu, dass man sich Sachen eingesteht und das ist genau das, was ich meine, auch mit dem Kern, was du auch meintest, so, dass die Leute trauen sich gar nicht so, glaube ich, sich diese einfachen Fragen zu stellen und zu sich selbst zu stehen. Und dann kann man letztendlich auch nicht irgendwie erwarten, dass sie auf die anderen Rücksicht nehmen irgendwie. So, ne? Das ist ein bisschen,
ja, es sind also die kleinen, aber sehr essentiellen Fragen des Lebens. Und ich glaube, die muss man halt, wahrscheinlich in der Reihenfolge erst beantworten, um Kraft zu schöpfen, die großen Fragen und Herausforderungen irgendwie anzunehmen. Von daher, ja, gehen wir zuversichtlich in die Vorweihnachtszeit, oder, Benni?
Ja. Ja, schon. Ich hoffe, dass ich Weihnachten bei meiner Mutter sein kann. Aber ich glaube, das werde ich werde definitiv, also da bin ich mir echt ziemlich sicher, dass ich das mache.
Du, und vielleicht müssen wir uns alle dann wieder ein bisschen mehr Outdoor. Wir haben ja dicke Jacken. Schönen heißen Tee, Glühwein, ja, Erbsensuppe.
Kalt wird's eh nicht, weißt du?
Stimmt, ich vergaß.
Weiße Weihnachten wird's eh nicht geben. Ich habe gestern die Prognosen gelesen. Also es wird auch, nachdem es kurz erwartet wurde, glaube ich, auch dieses Jahr nicht so werden. Also insofern, klar, man kann auch Weihnachten im Garten feiern.
Wir finden Wege.
Das glaube ich auch, ja.
Ja. Benni, ich danke dir fürs Gespräch.
Ebenfalls, Jan.
Bitte, pass auf dich auf. Bleib gesund, in jeder Hinsicht, in allen Bereichen.
Ja, und du auch.
Bleib guten Mutes vor allen Dingen.
Das auf jeden Fall. Das bleiben wir auf jeden Fall. Nächstes Mal machen wir eine Comedy-Folge.
Das war genau. Ja. Immer dienstags Comedy, immer sonntags werden wir etwas tiefgründiger.
Ganz genau. Mit Janni und Benni.
Wohl also auch unsere Comedy-Folgen auch immer ins tiefgründig waren. Also ja. Janni und Benni. Benni und
Janni. Ja, da das ist eigentlich viel anspruchsvoller, weil da muss man immer zwischen die Zeilen lesen. Das ist das Problem.
Immer zwischen die Zeilen.
Die Weisheiten, mein Freund, das haben wir auch schon von anderen gelernt. Die werden am Tresen gemacht. Also.
Sieht ziemlich mal aus.
Ja.
Sieht mein Liebster.
Ja.
Auf ganz bald.
Bis bald.
In persona. Bis denn.
Tschüss.
Das war 3 Fragen von Elvis. Heute mit Benni Glas. Und ihr müsst euch unbedingt das Album von Bennys neuer Band Gundali anhören. Es heißt Birkenkopf. Ein ungewöhnlicher Name, ich gebe zu. Für ungewöhnliche Musik, sehr besondere Musik, die auf jeden Fall der Soundtrack zu meinem nächsten Road-Movie sein wird. Ihr müsst es checken, ich packe euch alle Infos dazu in die Shownotes und auch einen Link zu einem Video, wo Benni und ich letztes Jahr zusammen ein Lied im Wald spielen. Und es ist so herrlich, wie wir uns da beide die ganze Zeit irgendwie so anschmachten. Das ist, schaut es euch mal an. Folgt Benni auf den sozialen Netzwerken. Ich danke euch fürs Zuhören, freue mich über Fragen, Kritik, Anregungen und sonstige Dinge unter 3fragen@janlöchel.de. Und bin euch sehr dankbar, wenn ihr Lust habt, euren Freunden von diesem Podcast zu erzählen, vielleicht eine Bewertung bei iTunes dalasst, dann finden uns vielleicht noch die oder der eine andere mehr. Und wir machen weiter. Nächste Woche, immer sonntags, wenn es heißt 3 Fragen von Elvis.